Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Oliver Bierhoff ist bei uns, mehrfacher Europameister, Torschützenkönig in Italien, langjähriger Manager der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und er hat den deutschen Fußball über Jahrzehnte geprägt, verbindet heute Sport, Leadership und Vermögensberatung für Profisportler. Oliver, wir freuen uns, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Bierhoff.
Hallo, grüß Sie.
Jetzt kennen wir Sie als Fußballfunktionär über viele Jahre. Was machen Sie eigentlich inzwischen?
Oh ja, ich war ja eigentlich 35 Jahre im Profifußball, 17 Jahre als Profi selber, als Aktiver und dann 18 Jahre beim DFB mit der Nationalmannschaft und später auch für weitere Mannschaften im Verband. Und dann habe ich mich natürlich danach gefragt, was mache ich? Ich wollte auch mal ein bisschen Abstand gewinnen, nicht direkt wieder, ich sag mal, in eine fremdbestimmte Rolle gehen und habe dann als ersten Schritt mit Finvia, das ist ein junges Unternehmen, das ist ein junges Multifamily Office, habe ich ein Family Office für Sports gegründet. Also das ganze Thema Investments im Sport, aber eben auch Vermögensverwaltung von Sportlern hat mich schon immer fasziniert, mich auch selber interessiert. Bin bei McKinsey Senior Advisor, das sind auch interessante Kontakte und interessante Projekte. Mache hier und da Vorträge und versuche natürlich weiter, mich zu bilden, mit vielen interessanten Leuten zusammenzukommen und zu schauen, ob es dann mal wieder vielleicht ein größeres Projekt gibt.
Wie muss man sich Ihre Tätigkeit bei der Vermögensverwaltung vorstellen? Wie sieht da so Ihr Arbeitsalltag aus?
Ich habe eigentlich keinen Arbeitsalltag. Ich bin also Chairman und Gesellschafter. Insofern bin ich operativ tätig und das finde ich natürlich schon wichtig, dass auch klar ist, ich bin jetzt kein Vermögensberater im ursprünglichen Sinne. Ich habe BWL studiert, ich habe mich immer für Finanzen unterhalten. Also ich kenne und verstehe all die Themen. Aber hier geht es natürlich eher darum, dass ich einmal strategisch mit dem Finvia-Team zusammensitze. Wir versuchen natürlich auch Kunden anzusprechen, hier und da auch zu pflegen, natürlich, wenn ich mal dabei bin. Insofern ist es immer ein Austausch auf der operativen Seite, wo es hingeht, was noch ansteht und an der einen oder anderen Stelle natürlich auch mit Kunden, die auch von meiner Erfahrung etwas wissen wollen.
Nehmen Sie nur vermögende Sportler oder alle, die mit einem investierbaren Vermögen kommen?
Wir nehmen gerne alle vermögende Sportler. Wir haben natürlich jetzt mit meiner Person erstmal die Sportler angesprochen, weil wir gerade auch im Fußball in Deutschland natürlich viele Spieler haben, die während ihrer Karriere A, ein gutes Vermögen aufbauen können und dann auch entsprechend verwalten müssen. Aber natürlich reden wir auch, also mit der Finvia selber sind natürlich auch Gründer oder Familien. Wir machen auch Teilzeitberatung, wir machen auch Analysen, wenn jemand erstmal nicht zum Family Office will, aber mal verstehen will, ob sein Portfolio richtig aufgestellt ist. Da sind wir recht breit aufgestellt und das macht richtig Spaß, weil das einfach ein Top-Team ist. Und wir natürlich auch gerade in so Bereichen wie Private Equity sich ja ganz neue Dinge entwickeln. Also als ich junger Spieler war, wäre ich gar nicht an Private Equity rangekommen. Und heute kann man dann doch auch bei uns relativ unkompliziert digital dort zeichnen.
Jetzt wird ja nicht jeder Spitzensportler reich oder versteht, mit sein Vermögen so anzulegen, dass er da wirklich ein Vermögen anhäuft. Welche Fehler werden denn gemeinhin gemacht aus Ihrer Sicht?
Na, ich kann jetzt ja erstmal nur für die Fußballer reden, die natürlich häufig in einer recht komfortablen Situation sind. Ich glaube, viele Leistungssportler, auch aus olympischen Disziplinen, die müssen sich eher organisieren und sehen irgendwie, wie sie über die Runden kommen. Bei den Fußballern ist es meistens, ist recht banal. Am Anfang geben sie ein bisschen zu viel Geld aus, weil wenn man das mal über 10, 15 Jahre berechnet, wenn man A, ein bisschen mehr Geld spart, aber auch 1-2% nur mehr erwirtschaftet, was dann auf 15 Jahre sich dann eben anhäuft. Das hat so eine gewisse Dynamik, weil man natürlich auch in einem Umfeld ist, wo viele Vielverdienende sind und häufig habe ich gesehen, ich sage mal, der Cristiano Ronaldo, der sich den Rolls-Royce kauft, der ist nicht das Problem, ja. Aber der mittelmäßige Spieler, der einen normalen Vertrag hat und mit ihm arbeitet und sich dann einen Ferrari kauft, der ist das Problem. Das größere Problem ist eben aber dann auch, wenn natürlich die Karriere beendet ist, die Einnahmenquellen nicht mehr die sind, ja, die sie sind, und trotzdem noch der hohe Lebensstandard gehalten wird. Man sagt ja manchmal auch, also kein drittes Haus, keine zweite Frau, kein erstes Boot. Ja, das ist so eine banale Regel, aber es ist so. Wenn man natürlich dann ein, zwei Ferienhäuser hat und dann kommt die Scheidung dazu, dann geht natürlich auch viel Vermögen entsprechend flöten.
Wenn Sie die Zeit nochmal zurückdrehen könnten, wie würden Sie denn finanziell anders agieren, wenn Sie nochmal an Ihre aktive Zeit im Fußball denken?
Ich habe das Glück gehabt, dass ich einen väterlichen Freund als Mentor hatte, Udo Bando. Udo Bando war lange Vorstandsvorsitzender der Vereins- und Westbank in Hamburg. Ich habe ihn in Hamburg kennengelernt, war aber auch Präsident und Aufsichtsrat beim HSV, also hatte auch eine Sportbeziehung. Und ich habe immer wieder auch meinen Nationalspielern gesagt, versucht euer Netzwerk zu nutzen. Ihr lernt gute Leute kennen. Ihr müsst einfach auch an die guten Leute ran, an die exklusiven Dinge, damit ihr dann eben dort auch mitmischt. Da war ich relativ, ich würde mal sagen, gut eingestellt. Und ich glaube, das Wichtigste war immer, dass nie Gier im Spiel war. Es war immer auch eine gewisse Risikofreudigkeit dabei. Also ich habe auch Optionsgeschäfte gemacht und vieles andere. Aber eigentlich war da nie besonders Gier dazwischen dabei. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich mich noch hätte breiter aufstellen können mit dem, was heute möglich ist, mit Private Equity zum Beispiel oder auch an der einen oder anderen Anlageklasse. Das war dann doch schon sehr eng begrenzt auf Aktien, Anleihen und vielleicht ein bisschen Gold.
Aber ich stelle mir vor, dass doch wahrscheinlich Spieler, wenn der Rubel rollt, sehr viele Bankberater an sich haben werden. Also die versuchen, an die Spieler ranzukommen. Oder ist das nicht so?
Doch, das ist ja generell immer die Gefahr oder das Problem natürlich, dass rund um Fußballspieler, aber generell, glaube ich, bekannte, erfolgreiche Personen sich natürlich viele gesellen. Viele versuchen auch irgendwie von dem Kuchen teilzuhaben, auch gerne vielleicht mit guter Meinung unterstützen. Aber ich sehe das natürlich auch, wenn ich mich mit Ex-Spielern unterhalte. Ja, da gibt es einmal den Vater, es gibt den Bruder, es gibt aber den Freund, es gibt irgendeinen anderen Vermögensverwalter, der das betreut. Teilweise haben sie nicht immer ganz den Überblick darüber. Und das ist natürlich schwer. Und gerade bei jungen Spielern, wenn die das aufbauen, sich auf der einen Seite nicht zu verschließen, ja, weil man kann ja nicht nur skeptisch sein, aber man muss natürlich auch gewissen Leuten trauen und da ist die Auswahl wirklich nicht leicht.
Jetzt haben Sie ja immer Gas gegeben, also Leistung gezeigt, auf dem Platz darauf geachtet, dass da auch gute Leistung gebracht wird. Sie haben die Depots ja optimiert quasi oder Ihr eigenes zumindest. Wie hat sich Ihr Blick auf Erfolg und Verantwortung in dieser Zeit verändert?
Ja, es ist natürlich schon, dass du als Leistungssportler sehr stark auf deine Ergebnisse achtest. Und bei mir war es natürlich noch so als Stürmer relativ klar und leicht messbar, nämlich in Toren. Ja. Und ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Und dann hat man natürlich schon immer wieder den Trieb nach oben. Da ist man natürlich schon sehr ich-bezogen. Ich glaube, in gewissem Sinne, wenn man diesen Erfolg haben will, muss man das auch irgendwie sein. Man muss gewisse Dinge ausgrenzen. Man muss auch bei gewissen Momenten dann mal sagen, eigentlich ist jetzt die Familienfeier schön, aber ich habe andere Dinge zu tun, ich muss meinen Weg gehen. Der Erfolg hat sich, der war natürlich am Anfang sehr stark auch rein auf die sportliche Leistung bezogen. Jetzt würde ich das Ganze natürlich holistischer sehen, ja, dass ich sage, es geht eigentlich nicht nur darum, erfolgreich im Beruf oder erfolgreich in der Position zu sein, sondern erfolgreich im Leben. Und Erfolg im Leben heißt natürlich glücklich sein, gute soziale Beziehungen zu haben. Für mich ist die Familie immer enorm wichtig und entscheidend gewesen an erster Stelle. Aber das war immer mein Anspruch, diesen Mix hinzubekommen, dass ich sage, man kann natürlich nicht alles haben im Leben. Das ist ganz klar. Für lange Zeit war halt Familie und Beruf waren die beiden Fixpunkte für mich. Ich habe halt keine eine Woche Segeltour mit Freunden gemacht, ja, weil ich einfach entweder gearbeitet habe oder die Zeit mit der Familie verbringen wollte. Aber dieser Mix ist natürlich, ist unglaublich wichtig und gleichzeitig natürlich auch als Person zu wachsen. Also sogar weniger ergebnisorientiert, was vorher war, wo ich sage, 20 Tore sind entscheidend, du bist der Größte. Dahingehend, dass man eben auch als Mensch entsprechend wächst und dort auch Verantwortung übernimmt.
Das klingt halt einfach, wenn Sie sagen, ja, wachsen und glücklich sein, das ist ja unser aller Ziel, das haut nicht immer hin. Welche Rolle spielt denn mentale Stärke im Profisport und wie können wir alle im normalen Berufsleben, im normalen Leben davon lernen?
Also grundsätzlich ist der Sport gar nicht so was Besonderes. Das Schöne am Sport ist natürlich, er ist sehr emotional, er ist sehr intensiv und du kriegst ein unglaublich schnelles Feedback. Also wenn du 2 Tage irgendwie schlecht trainierst, dann spielst du vielleicht am Wochenende nicht. Oder du probierst eine Dinge und die Technik geht nicht auf. Und natürlich die Intensität in so einer Gruppe aufgrund der Höhen Up and Down, vielen Up and Downs innerhalb der Saison, sind natürlich nochmal ein bisschen intensiver. Das gilt, glaube ich, für alle Sportarten. Die Psyche, die Resilience, also das Durchhaltevermögen, die mentale Stärke ist enorm wichtig. Weil wenn man sich auch mal meinen Lebenslauf anschaut, da waren ganz schöne Knackpunkte drin, da waren ganz schöne Niederlagen drin, ja, von Morddrohungen in Italien, weil wir nicht gewonnen haben, über arbeitslos bis hin zu irgendwie der Idiot der Nation. Ja, und es ist immer wichtig, wie man auf solche Dinge reagiert und wie man damit umgeht und natürlich auch entsprechend durchhält. Und das sagt, glaube ich, dann die meisten Leistungssportler, ich höre es auch immer vom Tennis, die technischen Aspekte sind teilweise bei den Spielern gar nicht so unterschiedlich. Ich kenne auch zig Spieler in der Jugend oder in meinem Profibereich, die weitaus talentierter oder mehr Fähigkeiten hatten vielleicht als ich, aber am Ende vielleicht auch nicht so viel erreichen konnten, weil sie eine gewisse mentale Stärke nicht mitbrachten.
Hat es bei Ihnen einen Unterschied gemacht, dass Sie so in der Öffentlichkeit stehen? Weil wenn wir persönliche Niederlagen haben, dann bekommt das nicht gleich die ganze Welt mit. Aber bei Ihnen war es ja dann direkt, haben es Millionen Menschen gesehen. Hat das auch mit reingespielt? Hat es das schwieriger gemacht?
Es macht es nicht immer leichter, aber man gewöhnt sich natürlich so mit der Zeit daran. Man ist natürlich dann eigentlich als Spieler, und ich war ja 11 Jahre in Italien, und da ist ja der Fußball noch weitaus höher. In den 90ern haben dort die besten Spieler der Welt gespielt. Und wenn du dann in Mailand bist, egal wo du hingehst, wirst du natürlich herzlich begrüßt, aber natürlich auch mit deinen Ergebnissen konfrontiert, ob sie gut oder schlecht waren. Bei mir persönlich war es eigentlich immer so, dass ich von klein auf eigentlich Widerstände nicht negativ betrachtet habe. Und ich habe immer lieber gegen Stärkere gespielt. Ich habe auch lieber irgendwie knapp verloren mal. Also ich wollte immer gewinnen, ja, aber ich habe im Wachsen lieber gegen einen Stärkeren knapp verloren, als wenn ich locker gegen so einen Schwächeren gewinne. Und es hat mir immer wieder geholfen, eigentlich besser zu werden. Und das sieht man halt bei einigen Charakteren. Es gibt Personen, die krachen zusammen nach Schwierigkeiten, nach enormen Schwierigkeiten oder starker Kritik. Und andere nutzen es vielleicht als nächsten Stepping Stone, ja, um irgendwie einen weiteren Schritt zu gehen und stärker zu werden. Und so habe ich das eigentlich immer wieder empfunden.
Jetzt kommen Sie ja viel rum. Die Wirtschaft in Deutschland schwächelt aktuell. Viele Unternehmen sind echt gestresst und bauen Mitarbeiter ab. Wenn Sie so mit Abstand auf Deutschland schauen, was sehen Sie da?
Ja, aktuell ein eher trauriges Bild, was aber ja natürlich nicht von heute auf morgen kommt. Also ich sehe bei allen Dingen, die ich in unserer Volkswirtschaft sehe, aber auch in unserem Land, viele Parallelen natürlich zum Sport. Und wenn die Ergebnisse nicht eintreten, dann ist das nicht über Nacht gekommen, sondern es ist natürlich über einen längeren Zeitraum gekommen. Und da sehe ich dann natürlich auch wieder die Parallelen zum Sport. Ja, du kannst noch häufig genug im Erfolg sagen, ja, es läuft, wir müssen was ändern, wir müssen mehr anpacken, wir müssen mehr tun, weil wir fallen zurück. Das hatten wir ja. Dann kommt immer die Antwort, ja, wir sind Weltmeister. Und die Nationalmannschaft ist ganz interessant, ist ja immer so ein bisschen parallel auch zu den Entwicklungen im Lande gelaufen. Ja, also wenn wir überlegen, 1954, ja, hat sie dann, sind wir Weltmeister geworden, dann waren wir wieder wer, ja. Und das gab den Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. Das war eine Initialzündung. 1990 sind wir Weltmeister geworden, da war die Wende, ja, da ist die Mauer kurz vorher aufgegangen und Deutschland war stark und vereint. Und ich durfte die Nationalmannschaft 2004 übernehmen. Und dann wurde ja Deutschland, war ja die starke Nation in der Welt, ja. Auch unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel war die gefragte Person als Staatsfrau. Und das ging eine lange Zeit hin. Und leider Gottes, sagen wir mal, mit dem Rückfall bei der Nationalmannschaft hat man auch gemerkt, dass in Deutschland viele Dinge nicht mehr so vorwärts gehen. Und ich glaube, das ist etwas wie eine Mannschaft, die gerade ein bisschen bergab geht. Es muss ein gewisser Ruck durchgehen, der vielleicht teilweise auch durch eine Schockwirkung kommt. Und den Moment haben wir noch nicht erreicht. Es geht uns allen, schließe ich mich ja mit ein, irgendwie geht uns allen vielleicht noch zu gut. Wir hören es noch nicht, aber wir merken, die Einschläge kommen näher. Die müssen kommen. Wir gehen eigentlich mit offenen Augen diesen Problemen entgegen. Aber mir fehlt einfach eine klare Strategie und auch ein klarer Plan, wie wir mit diesen Themen, die ja allen bekannt sind, ja, Abbau der Bürokratie, ja, wie gehen wir mit den Renten um, wie gehen wir mit den Sozialsystemen um, sehe ich keine klaren Antworten, sondern es werden immer nur stückchenweise irgendwelche Rettungsschritte gemacht, ja, und meistens das, indem man mehr Geld ausgibt und nicht mal überlegt, wie kann man eigentlich auch ein bisschen vielleicht mehr erwirtschaften oder auch mehr sparen.
Glauben Sie, dass die Politik das hinbekommt, diese Wende zu forcieren?
Ich tue mich schwer, das zu glauben. Aktuell ist es einfach so, es ist natürlich, und das weiß ich selber vom DFB, der ja auch ein sehr politischer Verband ist, aber wo ich auch ähnliche Situationen erlebt habe, es ist natürlich schwer in einem politischen Konstrukt, da kann man nicht nur schwarz-weiß handeln, aber ich persönlich glaube einfach, es muss klare, harte Maßnahmen und Einschnitte geben, die einfach den Leuten auch zeigen, dass wir anpacken müssen, dass sich gewisse Dinge ändern müssen, aber dass das notwendig ist, um wieder nach vorne zu kommen und nicht wieder irgendwelche kleinen Rettungspakete zu schnüren.
Haben Sie beobachtet, dass sich die Leistungskultur verändert hat? Ich habe mit großem Erstaunen und Unverständnis zur Kenntnis genommen, dass die Leistungskriterien für die Bundesjugendspiele abgeändert worden sind, damit Kinder, die nicht so gut abschneiden, nicht enttäuscht sind. Werden da vielleicht auch die Schienen früh in der Jugend gelegt?
Ja, die Entwicklung ist ja ganz klar. Die sieht man und die ist natürlich schon, ja, die hat natürlich einfach Konsequenzen. Wir gehören ja alle zu dieser Gesellschaft, die vielleicht dann auch diese Kinder entsprechend erzogen hat oder hochgebracht hat. Das müssen wir, glaube ich, wieder wecken. Auch die Freude an der Leistung, ja, dass wir einfach wieder verstehen, erstmal, wir müssen was leisten, aber etwas zu leisten ist ein positiver Aspekt. Wir müssen die Menschen unterstützen, die Verantwortung übernehmen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche CEOs, sondern ich meine meinen Handwerker, der frustriert ist, weil sein Betrieb vielleicht Schwierigkeiten hat, neue Mitarbeiter zu finden. Mein Bäcker und all diese Leute, die wirklich auch arbeiten, die Leistung erbringen. Und mit Leistung meine ich dann nicht immer Hochleistung wie im Sport oder in der Wissenschaft, sondern eben wirklich auch jeden Tag mit Freude und Elan an die Arbeit gehen. Die müssen wir einfach unterstützen. Und das fängt natürlich bei den kleinen Dingen an. Und das sehe ich natürlich auch wieder im Sport. Es gibt ja keine Ansagen mehr. Also ich bin kein Freund davon, dass man sagt, früher war es doch anders. Die Zeiten ändern sich. Aber wenn du natürlich alle immer über einen Kamm scherst und wir haben generell die Neigung dazu, dass wir uns nicht nach oben ausrichten und sagen, so die besonders positiv herausstechen, an denen richten wir uns aus. Wir richten uns nach dem Mittelmaß oder nach denen nach unten aus. Und für mich ist es nie, sagen wir mal, ausgrenzend, wenn ich sage, der eine ist schneller, der andere ist langsamer. So ist es nun mal. Und ich glaube, wir müssen uns auch um den Langsamen kümmern. Wir müssen uns um den Schwachen kümmern. Aber dazu müssen wir eben auch die Schnellen und die Starken entsprechend laufen und arbeiten lassen. Und wir müssen uns danach ausrichten. Und ich glaube, da bedarf es wirklich eines Umdenkens in der Politik, aber in der Gesellschaft, dass wir da wieder Dinge ändern. Und ich glaube auch, dass wir auch bereit sind, und das kam natürlich auch ein bisschen mit der Vogue-Bewegung, auch Dinge klar ansprechen zu können. Ja, das ist nicht ausgrenzend, wenn man sagt, das ist nicht gut genug. Ja, und irgendwo bedarf es einer Bewertung. Wir dürfen niemanden ausgrenzen, wir müssen alle mitnehmen, aber wir müssen natürlich, glaube ich, da eine andere Herangehensweise an den Tag legen.
Jetzt haben Sie die Performance von Fußball angesprochen. Im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung nächstes Jahr ist die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika. Das sind ja keine guten Aussichten, ne? Wenn die deutsche Wirtschaft schwächelt. Wie sieht's denn aus für uns?
Ja, aber die Nationalmannschaft kann natürlich immer wieder auch für einen Schub sorgen. Aber man hat es ja auch bei der EM 2016 gesehen, wo die Mannschaft toll aufgetreten ist, einen hervorragenden Mannschaftsgeist gezeigt hat. Ja, und Deutschland bereit war zu feiern, Deutschland bereit war, diesen Schub zu gehen. Der ist aber wieder verpufft. Der ist nicht wie 2006, ist er dann weitergezogen worden in eine ständig wachsende Wirtschaft, in ein starkes Land. Und da merkt man einfach, dass es schwierig ist. Ich glaube, man sollte jetzt die Spiele aktuell nicht überbewerten. Aber wir haben natürlich gesehen, dass andere Nationen auch Top-Spieler in ihren Kader haben. Und auch da sind wir vielleicht ein bisschen zurückgefallen, wenn man sieht, wo die portugiesischen Nationalspieler spielen, wo die spanischen sind, wo die Franzosen spielen, auch die Engländer. Da gibt es in Deutschland vielleicht noch zu wenige, die auch in den internationalen Top-Clubs spielen. Aber wir haben immer von diesem Mannschaftsgeist gelebt und das hat die Mannschaft 2016 gezeigt, dass wenn sie da zusammensteht und sich hilft, eine unglaubliche Energie entwickeln kann.
Im Hinblick auf die Umorientierung in der Gesellschaft, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie da vielleicht auch eine öffentlichere oder exponiertere Rolle einnehmen, um die Gesellschaft auch zu führen?
Ja, wir haben natürlich darüber gesprochen, eben auch, ob sich Erfolg im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, jetzt bin ich ja auch schon ein bisschen älter, geändert hat. Und natürlich ist es so, dass man sich auch Gedanken macht, welche Verantwortung hast du und was willst du, was kannst du dazu beitragen? Also das Thema beschäftigt mich schon. Ich sehe mich jetzt nicht in der Politik, aber als eine öffentliche Person kann man gewisse Dinge ansprechen, vielleicht als Sportler auch noch mal ein bisschen lockerer an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, ist auch wichtig, Dinge hier und da wirklich beim Namen zu nennen, damit man eben auch wieder eine Diskussion entfacht, die ja auch wichtig ist, dass wir wieder in unserem Land lernen zu diskutieren und offen auch verschiedene Seiten anzuerkennen, dass man dann darüber diskutiert und vielleicht auch Dinge ändert.
Aber Sie haben jetzt nicht, ist es nicht so frustriert, dass Sie sagen, ich wandere aus, ich ziehe mit meiner Familie woanders hin?
Nein, aber ich bin ja in der im Multifamily Office Geschäft und das spürt man ja. Und das ist ja auch wieder etwas, was ich wichtig bin. Ich bin dafür, dass wir vereint bleiben, ja, dass wir dieser soziale Kit, der ist ja enorm wichtig. Ja, deswegen hat man Deutschland auch immer geschätzt und liebt man so. Aber man merkt natürlich, dass sich mehr und mehr Menschen Gedanken machen, auszuziehen, ja, wegzuziehen und andere Wege zu gehen. Darüber habe ich jetzt noch nicht konkret nachgedacht, weil ich mich immer noch in Deutschland sehr wohl fühle. Aber es sind natürlich Tendenzen da, wo man sich natürlich überlegt, wie soll sich das weitertragen? Wie soll das funktionieren? Also es geht gar nicht um eine Anklage irgendeines Politikers oder irgendeiner politischen Ausrichtung, sondern es sind so ganz banale Dinge, ja, die man sich eigentlich mit, da braucht man auch kein Wissenschaftler sein oder Wirtschaft studiert haben, wo man sagt, wie soll das gehen, ja, wenn wir nur noch die Hälfte arbeiten wollen? Und ich bin jemand, der gerne, wie sollen wir die Wirtschaft nach vorne treiben? Ich bin jemand, der gerne reist, der auch viel unterwegs ist. Man braucht jetzt gar nicht nach Asien schauen, da braucht man nur nach Mexiko gehen, ja, wo man glaubt, dass eigentlich die Mexikaner faul sind. Die Hälfte der Bevölkerung ist, glaube ich, unter 40. Das sind hungrige, ehrgeizige Menschen und die fahren jeden Tag 2 Stunden zur Arbeit, um das zu machen. Wie wollen wir gegen diese Länder bestehen? Und das geht einfach nicht, wenn ich immer wieder den Eindruck vermittle, macht euch keine Sorgen, wir denken an euch, sondern ich glaube, wir müssen die Menschen stark machen, dass sie aus sich heraus diese Kraft entwickeln, auch wieder das Land nach vorne zu bringen.
Kann man das überhaupt oder hat die Politik den Kahn nicht so weit reingefahren in Schlamm, dass er gar nicht mehr rausgeht? Oder ist es nicht so, dass wir zu lange zu erfolgreich waren und jetzt einfach nur müde und träge sind?
Es ist schwer, weil man kann natürlich Dinge sagen, man hört sie nicht. Das ist ja auch im Fußball häufig passiert und man muss vielleicht mal irgendwie, bedarf es eines Tiefschlages, das war beim Fußball, bei der Nationalmannschaft dann immer ein Ausscheiden in der Vorrunde, um wieder gewisse Maßnahmen zu ergreifen. Also die Parallele im Jahr 2000 sind wir bei der EM ausgeschieden in der Vorrunde und daraufhin hat der deutsche Fußball gesagt, wir müssen wirklich was tun. Entstanden die Leistungszentren, wir waren wieder neugierig, wir waren hungrig auch, den Fußball neu zu entwickeln und neue Wege zu gehen. Und das Ergebnis hat man dann 2014 gesehen. Also es hat 14 Jahre gedauert. Und das sehe ich ähnlich. Ich sehe immer noch eine unglaubliche Stärke in unserem Land, unglaubliche Möglichkeiten. Aber wir müssen da, glaube ich, alle eben auch mehr tun.
Im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft, wir sehen in Amerika, da ist ja einiges los bei uns. Menschen werden von der Straße weggezogen und inhaftiert, deportiert. 19 Nationen haben Einreiseverbot. Hören Sie so Blätter rauschen im Wald, also jetzt nichts Offizielles, aber hören Sie manchmal von Spielern, dass sie Bedenken haben, nach Amerika zu reisen oder sich um die Fußball-Weltmeisterschaft dort sorgen?
Das nicht. Ich sag mal, die Spieler haben sich ja bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen auch selbst über Katar keine Gedanken gemacht und also jetzt Amerika mit anderen Dingen zu vergleichen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber da sehe ich eigentlich auch kein Problem und ich glaube auch immer wieder, dass auch ein Gastgeberland während so einem großen Turnier darauf bedacht ist, dass eben solche Konflikte nicht entstehen.
Sie beraten auch eine Footballmannschaft, die Patriots. Wie sind Sie dazu gekommen und was beschäftigt Sie in diesem Zusammenhang?
Ja, ich habe ja gesagt, ich wollte meinen Weg auch Wirtschaft und Sport und Investments und eben generell auch Vermarktung hat mich immer interessiert. Und da ist einfach Amerika führend, wie in vielen anderen Bereichen, wo man einfach sieht, und ich bin jetzt praktisch 30 Jahre, habe ich Amerika auch bereist, wo man immer wieder denkt, das gibt's nicht, es kommt alles rüber. Ja, und alle Entwicklungen, angefangen beim Coffee to go bis hin zu anderen Sachen, kommen hier rüber. Und die Amerikaner machen das sehr smart, sehr strategisch denkend. Und da ist die NFL natürlich die führende Fußballvereinigung, ja, die das macht, was ja eben auch so besonders ist. Es ist die Liga, die die höchsten Fernseheinnahmen hat, aber die wenigsten Spiele. Ja, also die haben 18 Saisonspiele und dann noch mal die Playoff-Runden 5. Aber das ist schon interessant. Und für mich war das einfach ein gutes Standbein, eine gute Plattform, um einfach mal einen Fuß in Amerika zu haben, dort zu lernen von der NFL. Und die Kraft-Familie hat ja auch einen Fußballverein und sie hat ein WM-Stadion. Also habe ich das eher unter diesen strategischen Punkten gesehen. Also war keine Abwendung vom Fußball, sondern eher ein Weg nach Amerika.
Jetzt ist ja Donald Trump eine ganz kontroverse Figur, polarisiert. Sandra, ich, wir sprechen oft drüber. Wie sehen Sie es eigentlich? Also wenn Sie sagen, also es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Trump gibt ja immer... Ja, lässt ja schon die Muskeln spielen. Ist er an mancher Stelle gar nicht so schlecht, wie man immer glaubt, weil er sagt, weil er dieser Unternehmer ist, der das Land nach vorne bringen will?
Ja, es ist natürlich immer besonders und man muss natürlich auch immer wieder die News, die rüberkommen, schon auch differenziert betrachten und genauer durchlesen, was generell heute in der Medienlandschaft nicht immer so einfach ist, weil die Nachrichten doch immer jetzt irgendwie ja politisch gefärbt sind. Ob also Freunde von mir aus Amerika sagen, schau dir CNN an und schau dir Fox an und du siehst eigentlich zwei verschiedene Welten. Sie werden das vielleicht besser beurteilen können. Aber ich denke da schon manchmal dran, auch an die Zeit, als Jürgen Klinsmann kam, der ja auch ein bisschen hier durchs Dorf gejagt wurde, weil er gewisse Dinge aufgegriffen hat und auch natürlich mal mit Aussagen oder auch Aktionen ein bisschen geschockt hat. Auch wenn man mit allen nicht immer einverstanden sein muss, ist aber manchmal gut, wenn Bewegung reinkommt und Dinge vielleicht irgendwie angesprochen werden. Weil ich glaube, nur mit Diplomatie und mit einem ruhigen, sanften Weg wird man einfach natürlich gewisse Veränderungen auch nicht hinbekommen.
Was ist Ihnen von der Mentalität her aufgefallen? Wie sind die Amerikaner anders? Was hat Sie überrascht? Was finden Sie da gut? Was hat Sie vielleicht eher befremdet?
Ich habe aber eigentlich schon vor 30 Jahren angefangen, Bücher aus Amerika zu bestellen, zu lesen. Erstmal natürlich, um ein bisschen Englisch zu lernen. Aber weil die natürlich damals schon auch Trainerbücher gab und Managerbücher und man da so ein bisschen lernen konnte. Und habe das Ganze natürlich auch immer wieder beobachtet und sehe das ja auch bei den Patriots so. Und ich sage immer unseren Fachleuten hier in Deutschland, sie sind nicht besser, aber es sind zwei Unterschiede. Sie machen es einfach. Sie diskutieren nicht drüber. Sie haben also einen sehr viel größeren Mut, Dinge zu machen. Und irgendwie verkaufen sie es positiv. Sie verkaufen es wahnsinnig positiv nach außen. Aber irgendwie hat man das Gefühl, sie verkaufen es auch positiv für sich selbst. Ja. Und nehmen das Ganze nicht so schwer. Und das ist ja auch etwas, was ich im Profisport gelernt habe, dass man nicht immer glauben muss, dass eine Entscheidung letztendlich die alles letzte Entscheidung im Leben ist, ja, oder auch eine Niederlage, dass sie dann was auch immer passiert, sondern es geht immer weiter. Und was mir halt bei den Amerikanern dann nochmal gefällt, ist natürlich auch diese Bereitschaft, einfach dafür was zu tun, ne? Weil sie einfach natürlich müssen, weil die Sozialsysteme da nicht so sind. Das nicht heißt, dass ich deren Sozialsysteme haben will, sondern ich finde das auch in vielen Bereichen in Europa einfach wichtig und gut. Aber da wissen sie natürlich einfach, sie müssen sich bewegen, sie müssen aktiv sein, um einfach wieder auch ihr Leben zu meistern. Ansonsten ist natürlich, merkt man vielfach natürlich einen beschränkten Blick nur auf ihr Land. Darf man vielleicht jemanden in Nebraska nicht böse sein, wenn für den das Feuer in der Nachbarschaft wichtiger ist als irgendein Konflikt in Europa. Aber sie haben schon auch natürlich eine sehr starke Meinung, und das sehe ich auch im Sport, im Fußball, dass sie wissen, wie es geht. Ja, und das habe ich auch in den Diskussionen mit Investoren im Fußball gesehen. So richtig zuhören tun sie dann vielleicht bei gewissen Momenten nicht, weil sie irgendwie glauben, sie machen es auf ihre Art und Weise. Und das da haken sie natürlich manchmal an.
Jetzt ist der internationale Fußball ja ein Milliardengeschäft. Wie wird er sich aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren verändern? Man hört ja immer wieder, dass Deutschland da nicht die allerbesten Bedingungen hat, weil andere einfach mit mehr Geld unterwegs sind und sich dann noch bessere Spieler kaufen können.
Also man sieht ja eine klare Entwicklung, dass der Sport einen hohen wirtschaftlichen Aspekt mittlerweile spielt, weil es vielleicht auch nochmal so die letzte Plattform, der letzte Ort ist, wo hohe Emotionalität herrscht, wo Unberechenbarkeit herrscht und gerade auch was Live-Events angeht, das sagen ja zumindest die Fernsehsender. Es ist eigentlich nur noch der einzige Bereich, wo die Leute gerne zuschalten, weil alles andere natürlich entweder abrufbar auf Netflix oder Amazon ist und man das Endergebnis eigentlich schon kennt. Also ich glaube, es wird eine weitere Professionalisierung angehen, und dort, wo Geld zu verdienen ist, werden natürlich auch Investoren hingehen und versuchen, das Ganze zu optimieren. Ich glaube, Deutschland hat eigentlich sehr gute Voraussetzungen. Es ist eigentlich ein Land mit vielen Traditionsvereinen. Es hat eine gute Infrastruktur. Wir haben schon gesehen, Richtung WM 2006, wo wir neue Stadien gebaut haben. Wir haben also auch die Fähigkeiten, Dinge intelligent und gut aufzubauen. Also ich glaube, es geht in eine weite Professionalisierung. Wo ich noch ein Fragezeichen habe, und da bin ich gespannt, ist natürlich, wie viel europäischer und internationaler wird es. Also wird der 10-Jährige, der heute schaut er nicht doch lieber Chelsea gegen Barcelona oder meinetwegen auch Arsenal gegen Manchester United als Mainz gegen Augsburg an, ne? Und das wird interessant sein, wie sich da die großen Vereine in Bezug auf ihre nationalen Ligen auch entsprechend entwickeln.
Sport hat ja ein bisschen auch eine diplomatische Funktion, der olympische Gedanke. Jetzt hatten wir gerade in New York den Ryder Cup, das ist ein Golf-Tournament, und das hat für großes Aufsehen gesorgt, weil dort die Amerikaner, die ausländischen Spieler, also die Amerikaner aus dem Publikum, die Spieler so beschimpft haben, so beleidigt haben, ihre Familienmitglieder zum Teil ihnen Sachen an den Kopf geworfen haben, dass die Spieler mit Sicherheitskräften und Hunden nur spielen konnten. Ist das etwas, was Sie auch beobachten, dass im Grunde genommen der Sport auch ein bisschen politisiert wird und da auch sich kulturelle Trends breit machen, die nicht so angenehm sind?
Ja, ich habe den Ryder Cup auch die 3 Tage verfolgt und musste das leider mit ansehen, was ich eigentlich gerade im Golfsport für ein Unding finde. Beim Fußballplatz akzeptiere ich, das bin ich dann irgendwie gewöhnt, dass Leute mich da beschimpft haben und beim Mailänder Derby der Strafraum mit Orangen voll war. Er emotionalisiert natürlich, ja, und ich glaube, es ist für einige Menschen dann auch immer wieder so ein Ventil, um gewisse Emotionen herauszulassen. Aber ich glaube schon, dass wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass dieser verbindende Aspekt des Sportes immer mehr auch im Vordergrund steht. Also wenn ich auch Richtung Länderspiele schaue, wenn wir früher gegen Holland gespielt haben, das war ja so ein halber Krieg, schon zwischen den Spielern und zwischen den Fans. Ich glaube, da hat sich viel getan. Der amerikanische Sport selber ist ja eigentlich so viel friedlicher. Also die NFL hat gar keine Probleme mit Fanausschreitungen. Bei diesen Tailgate-Partys sitzen die Fans unterschiedlicher Mannschaften zusammen und haben Spaß miteinander. Also ganz anders als in Europa. Die Gefahr, die ich natürlich sehe, und das fing auch in Italien an, ist natürlich eine Besetzung der Fanorganisationen durch politisch getriebene Leute. Ja, also witzigerweise AC Mailand von Berlusconi, das waren links ausgerichtete Fanclubs. Inter Mailand, die hatten einen linken Präsidenten, die waren eigentlich rechtsgerichtet. Aber man hat schon gemerkt, dass da auch ein paar Köpfe hinterstecken, die einfach Spaß haben am Organisieren, denen es eigentlich gar nicht so um den Fußball geht, sondern irgendwo eine gewisse Position über diese Fangruppierung wahrzunehmen. Und das hört man eben auch schon, das ist in Deutschland auch schon passiert. Und da muss man halt eben aufpassen.
Also die Beispiele?
Kein konkretes jetzt in dem Sinne, aber man kriegt das schon immer auch mit, ja, dass es teilweise auch für Vereinsverantwortliche schwer ist, da, ich sag mal, gegen Fangruppierungen vorzugehen, ja, ob da jetzt ein Hopp-Plakat irgendwo hängt, ja, man muss es runterhängen, oder andere Dinge. Also es ist schon nicht immer leicht. Und ich weiß eben einfach auch gerade in den großen Traditionsclub, dass dort diese Fangruppierungen auch ein gewichtiges Wort in der Vereinspolitik mitsprechen.
Nochmal zurück zum Finanzwesen, was Sie ja auch betreiben, weil wir unseren Zuhörern immer Tipps mit auf den Weg geben. Haben Sie bei Ihrer Beratung auch Spieler gesehen, wenn die zu Ihnen gekommen sind, dass Sie gesagt haben, oh Gott, was hast du denn hier bis jetzt gemacht? Das müssen wir jetzt erstmal alles aufräumen. Was sind da so die wichtigsten Sachen, die Ihnen aufgefallen sind? Fehler, die man vermeiden sollte und Dinge, die man tun sollte?
Ja, ab einem gewissen Vermögen ist natürlich erstmal nicht alles in ein Kästchen setzen, ne, sondern möglichst gut streuen. Ja. Das ist das eine. Und den Kostenaspekt natürlich auch bedenken. Wie teuer ist ein entsprechender Fonds? Welche versteckten Kosten sind da? Und was zahlt man eigentlich bei der Bank? Das ist natürlich, kann sich in der Summe auch ganz schön ausmachen. Und dann ist es auch immer das, was ich immer auch erfahren habe, auch von bekannten Bankern, ja, die einfach sagen, beweg nicht so viel hin und her, entwickel lieber eine klare Strategie, ja, und anhand dieser Strategie bleibst du einfach mal konstant dabei, lässt dich nicht verrückt machen von kurzfristigen Schwankungen, weil du einfach dieses langfristige Bild im Kopf hast. Aber ich glaube, und das ist eben bei uns ist wichtig, also wir haben zum Beispiel bei uns hat jeder Kunde sein komplettes Vermögen jeden Tag auf dem iPad. Ja, ist auch wichtig. Niemand gibt uns das Geld. Das war für mich zum Beispiel auch wichtig, wo ich mich engagiert habe, dass ich gesagt habe, also ist jetzt nicht, dass irgendjemand uns Geld gibt, sondern wir sind neutral an der Seite des Kunden, um einfach ihn zu beraten, ähnlich wie ein Steuerberater. Wir brauchen kein Produkt verkaufen. Eigentlich ist es uns im gewissen Sinne egal, ob der Anleihen kauft oder Aktien oder Gold. Letztendlich geht es uns um die Vermehrung des Vermögens und die Absicherung. Und da einfach mal den Überblick zu haben und ich sag mal, auch nach dem Karriereende, da habe ich mal ein paar Tabellen erstellt, zu sagen, wie viel kann ich überhaupt mit meinem Geld machen? Ja, und ich glaube, diese Frage stellen sich ja viele Menschen, ja, die sagen, was habe ich denn jetzt? Ich habe was geerbt, ja. Wie kann ich davon die nächsten 15 oder 20 Jahre von leben? Oder wie viel kann ich davon abzwacken, dass es mir auch 20 Jahre lang hält? Das sind alles Punkte, die wir natürlich auch entsprechend mit den Kunden diskutieren.
Jetzt kennt man sich in Spitzensportlerkreisen. Hat das schon mal Freundschaften gekostet, weil die Rendite nicht so war wie erwartet?
Nö, bis jetzt nicht. Ne? Also es ist ja auch so, ich kann die Quelle nicht behaupten, aber Family Offices haben ja meist mehr erwirtschaftet als der Schnitt des Marktes. Das ist schon mal, weil man eben eine gewisse ruhige Hand hat. Aber das ist jetzt bis jetzt noch nicht passiert. Ne. Kommt natürlich immer mal vor, ja, und das ist natürlich auch wichtig, da eine Kommunikation aufrechtzuerhalten. Jetzt kaufst du eine Aktie oder du kaufst einen Fonds und dann kann es auch mal sein, dass der gerade was runtergeht, weil der Markt gerade runtergeht. Aber wenn man dann doch einfach mal den Blick auf die längeren Zeiten sieht, dann war das bisher kein Problem.
Sie sprachen eben Ihre sozialen Kontakte an. Wahrscheinlich haben Sie tolle Netzwerke aufbauen können. Wie wichtig waren die für Ihr Leben, für Ihre Karriere und jetzt auch für Ihre zweite, dritte, vierte Karriere?
Ja, enorm wichtig. Ich meine, es gibt natürlich also verschiedene Kriterien oder Pfeiler auch, die für meinen Lebenslauf wichtig waren. Da war natürlich meine Kompetenz da, es war auch meine Popularität wichtig, aber vor allen Dingen natürlich auch das Netzwerk, was eben auch gepflegt werden muss. Und ich muss aber immer sagen, für mich war es weniger der Aspekt, dieses Netzwerk zu haben, um irgendwo mal einen Gefallen zu bitten, sondern einfach, weil es interessante Menschen waren und weil interessante Menschen dich dann wieder begeistern, motivieren, besser machen. Und das habe ich natürlich auch gesehen, wenn du mit guten Leuten etwas tust. Sie helfen fast eigentlich ungefragt, wenn sie wissen, wo dein Weg hingeht. Und ich habe echt das Glück gehabt, durch die Nationalmannschaft eben 18 Jahre auch eine Visitenkarte zu haben, ja, die mir viele Türen geöffnet hat, durch die ich dann auch durchgegangen bin und was ich halt unglaublich spannend fand. Ja. Aber das geht natürlich in den Wirtschaftsbereich, in den Politikbereich, aber es geht auch gute Kontakt zu Wolfram Eilenberger, das ist so ein Bestseller-Philosoph, ja, dann sprichst du mit Künstlern. Und das hat mich eben auch immer wieder gereizt, diese unterschiedlichen Blickpunkte zu sehen und Blickwinkel von Leuten aus unterschiedlichen Genres und das dann irgendwie für mich auch für meine Arbeit aufzunehmen.
Wie managen Sie Ihre Kontakte? Wie pflegen Sie die? Oft ist es ja so, dass man sich auf LinkedIn vernetzt oder eine Visitenkarte austauscht und dann ist der Kontakt erstmal wieder vergessen.
Ja, ich habe, wie gesagt, dank der Nationalmannschaft natürlich viel eher die Probleme gehabt, Kontakte nicht mehr aufzubauen, sondern die da sind, zu halten oder die Interessanten weiter zu pflegen. Eine Zeit lang habe ich gerade eben auch für mich Listen geführt. Ja, es war für mich zum Beispiel auch wichtig, dass ich sage, okay, wichtige Geschäftspartner sind die Vereine. Also muss ich hier in regelmäßigen Abständen mich bei Vereinsvertretern melden. Das geht mal schnell unter. Insofern habe ich mir praktisch so Telefonlisten oder auch Treffpunkte gemacht. Aber die wichtigen Kontakte ist natürlich schon auch der persönliche Austausch. Ja. Und auch zu zeigen, dass man erstmal von sich was gibt. Ja. Und ich glaube, die meisten machen immer den Fehler, dass die glauben, na, ich habe ein Netzwerk, ich rede mal mit jemandem und dann kann ich zu dir kommen und sagen, hast du zwei Tickets oder kannst du mir irgendwie da helfen? Viel wichtiger ist es eigentlich immer in diesen Behälter Netzwerk reinzugeben. Und häufig habe ich halt erlebt, dass gar nicht die Person, die ich als erstes angesprochen hat, mir geholfen hat, sondern die Person wieder eine andere Person kannte und ich darüber noch eine dritte Person kennengelernt habe, die mir dann wirklich geholfen hat. Also bei Netzwerk würde ich immer jedem raten, denkt nicht an euren das, was ihr da rausziehen könnt, sondern gebt erstmal rein, habt Spaß dran, euch mit den Leuten auszutauschen und wenn ihr diese gute Energie reingebt, kommt auch was Gutes bei raus.
Fast schon philosophisches Schlusswort. Vielen Dank, Oliver Bierhoff. Bis bald einmal.
Dankeschön, Herr Bierhoff.
Okay, danke.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.